Aufgewacht, alle fröhlich ausgeschlafen, Mittagsschlaf, Kaffeepause, Teestunde. Heute machen wir weiter. Die Wiederkunft Jesu ist das Thema und wir werden uns da beschäftigen, dann am Schluss die geistlichen Gaben. Er versucht sie aufzulisten, diese 30 Stück, eine ganze Menge. Also da sieht man, was du alles haben könntest und was du hast. Und dann werden wir versuchen, unseren Gabentest heute zu machen. Und wie weit wir kommen, das sieht man dann nachher. Und wenn wir je nicht weiterkommen würden, dann werden wir vielleicht noch einen Tag anhängen, einen Abend. Aber ich möchte es eigentlich nicht, denn wir haben ja schon, waren wir sehr fleißig, 10-mal sind wir regelmäßig gekommen, die waren wirklich fleißig. So, ich denke, wir schaffen mit dem Gabentest heute wenigstens, dass man oberflächlich durchgeht, das Wesentliche. Zuerst möchte ich 2 kleine Gebetsanliegen weitergeben. Erstmal ein was heißt junger Mann, Mann mittlerem Alter, so aus Sachsen, hat mir geschrieben, er kriegt Mittwoch seinen Hund. Er ist blind und kriegt so einen blinden Hund. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, also ich bete für dich und Gott möge dir viel Kraft und Gnade schenken, dass ihr beide, du und der Hund, gute Partner werdet. Also, und er hat noch nie mit dem Hund gearbeitet und die Krankenkasse bezahlt ihm den Hund und er kriegt den Hund und hat sich riesig gefreut. So, und jetzt ist er dabei, mit dem Hund zu trainieren, sodass der Hund und er ein Partner werden. Und ich habe gesagt, ich bete für dich, wir beten für dich auch hier in der Gemeinde und denken an dich. Denn ich habe mir vorgestellt, wie schwer das doch für einen Menschen ist, wenn er da so einen Führer braucht und die Augen nicht mitmachen und nicht nur mit dem Stock das so hin und her. So geht. Dann das andere ist, wir möchten für Gerhard beten. Gerhard ist im Krankenhaus, unser Tontechniker. Hier ist gestürzt wahrscheinlich oder irgendwie so in der Richtung. So, wir möchten an ihn denken und für ihn beten. Und wir haben gesagt, wir tun das auch. So, lieber Heiland, wir danken dir, dass wir diesen Abend jetzt in deine Hände legen dürfen. Und ganz besonders diesen Thomas, der seinen Hund bekommt und Herr, der sich einübt und mit dem Hund sich einspielt. Und du möchtest auch jetzt Gerhard berühren, wo er gerade im Augenblick ist und ihn grüßen und spüren lassen. Wir denken an unsere Geschwister und wir sind mit ihnen verbunden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du auch jetzt uns segnest in dieser Bibelbetrachtung, in diesem Grundlagen-Glaubenskurs. Und wir lernen so schon ein wenig, ein Stück Gemeinde, was Gemeinde ist. Wir tragen einander, wir beten füreinander, wir dienen einander und wir sind füreinander da. Und Herr, hilf das, wenn wir nachher uns über die Gaben auch Gedanken machen, dass wir rausfinden, was in uns liegt, was du in uns hineingelegt hast. Segne diese Abendstunde. Und wir sagen Amen. Gott möge uns segnen. Ich darf jetzt Heidi bitten, dass sie kommt und sie ihren Teil macht. Und dann werde ich versuchen, mein Bestes zu geben.
Versteht ihr mich?
Ja.
Zehnte Teil unseres Glaubensgrundkurses, der zeigt gleichzeitig unser Ziel hin, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist die Wiederkunft Jesu. Und sollte ich heute mit euch durchnehmen, ihr braucht heute eure Bibel. So eine Geschichte so aufs Herz gefallen heute Mittag und ich habe es rausgesucht. Diese Geschichte hatte ich als Kind mal gehört, aber die hat mich damals schon sehr beschäftigt und jetzt hat es mein Schwiegersohn, der hat es als an Weihnachten als seine Botschaft genommen, das Lied, und ich kann mich noch erinnern, es steht in der evangelischen Kirchengesangbuch drin. Und als ich noch als junges Mädchen noch nicht gläubig war, wurde ich mal eingeladen in so einen Hauskreis von dieser evangelischen Gruppe. Und da haben wir dieses Lied gesungen. Und dieses Lied, die Geschichte von diesem Lied habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen, was sich da zugetragen hat. Und zwar, dass wir auch sehen, auf was der Einzelne von uns manchmal sich gefasst machen muss. Und zwar, dieses Lied ist entstanden schon im 13., 14. Jahrhundert, also noch bevor Martin Luther da war, also schon ganz uraltes deutsches Lied. Und da war einer, der hieß Teufert. Und der war Pastor in der Nähe von Straßburg. Und damals ging gerade die Pest durch die Stadt Straßburg. Und wenn man, und dann hat man einfach so die Leichen entsorgt, indem man ein Schiff genommen hat. Und da hat man das vollgemacht mit den Leichen. Und dann hat man Schuck gegeben, hat gesagt, jetzt fahrt mal los. Irgendwo werdet ihr anlanden und dann werdet ihr untergehen und dann seid ihr entsorgt. Und dann stand er an der Brücke und schaut immer runter, was für Schiffe kommen jetzt. Manchmal kamen Schiffe, da war was zu essen drin. Manchmal kamen Schiffe, alles mögliche gute Sachen. Und dann kamen wieder die Schiffe mit den Leichen. Und dann hat er sich so immer so gefragt, oh, was wird das nächste Schiff jetzt bringen? Und hat dann ein Lied gedichtet und da heißt der erste Vers von diesem Kirchenlied: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Und dann heißt der Chorus, bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein. Auf der Fahrt durch das Meer, oh, bleibe bei uns, Herr. Und das hat mich so bewegt, wie dieser Mann. Und dann gibt es dann noch abgewandelt noch so ein ähnliches Lied. Das heißt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, wo wir jetzt gerade vorgelesen haben, das gibt es dann noch. Es fährt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters einig Wort. Und einfach der Gedanke zu wissen, dass der Herr selber mit dem Schiff fährt, dass der Herr selber zum See kommt und dass es so ist. Manchmal wünscht man sich nur gute Tage zu sehen. Aber Gott lässt alle möglichen Tage zu in unserem Leben. Und wir müssen diese Tage annehmen. Und wir kommen dann an unser Ziel. Irgendwann kommt dann dieses Schiff an ein Ziel. Und das Ziel ist einfach beim Herrn zu sein. Es gibt, ich habe mal auch so ein Bild gesehen vor vielen Jahren, manchmal gibt es so Schiffe, die haben alle möglichen Farben, die kommen von allen möglichen Richtungen her, fahren in alle möglichen Richtungen hin. Und manchmal müssen wir sowas sehen und sowas ertragen und aushalten. Aber der Herr will, dass wir dann auch Botschafter werden, dass wir das weiter, dass wir es behalten können, was wir gesehen haben. Dass das eine Botschaft für uns bedeutet. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber so ein Gesicht oder etwas, wo du weißt, Gott will mir was zeigen. Ich muss aufpassen, ich soll jetzt etwas erkennen. Ich soll jetzt etwas sehen. Und das muss ich mir gut behalten. Irgendwann brauche ich das. Heute haben wir die Wiederkunft Jesu zu betrachten. Und das ist unser Ziel. Und jetzt kann jemand vorlesen, bitte, Titus 2, Vers 13. Vers 13.
Wer hat es? Titus 2, Vers 13. Wer hat es?
Wo sind die? Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesus Christus.
Also wir warten auf die selige Hoffnung. Diese Wiederkunft Jesu ist eine selige Hoffnung. Bei unserer Bekehrung erhalten wir diese selige Hoffnung so ähnlich wie ein Gutschein. Und in der Bibel wird diese selige Hoffnung 318 Mal erwähnt. Und in Wirklichkeit ist da kein Widerspruch drin, sondern der Herr Jesus kommt in zwei verschiedenen Abschnitten. Er kommt zuerst einmal für die Gläubigen Und dieser Teil heißt die Entrückung der Gemeinde. Entrücken oder wegrücken, wegschnappen, das ist so ähnlich, wie wenn ein Geier ein totes Tier sieht und der geht hin und der schnappt es weg. Komischer Vergleich, aber dieses Wort, das Rapture oder Rapture heißt es dann im Englischen, das ist die Entrückung. Das ist die Erlösung, wenn er vom Himmel kommt, für die Gläubigen. Das sind also die, nur die Gläubigen, und zwar die, die schon vorher gestorben sind und die, die jetzt noch leben und auf ihn warten. Und da heißt es, diese erste Kommen Jesu, das ist in dieser ersten Etappe seiner Wiederkunft, da kommt er nicht auf die Erde, sondern er wird in der Luft die wegschnappen, die bereit sind. Er wird nur für die sichtbar sein, die ihn kennen, die ihn lieben. Er selbst wird die Gläubigen zu sich rufen, die bereits verstorbenen Gläubigen werden in dem Moment auferstehen und wir werden denen nicht zuvorkommen. Die noch Lebenden werden in einem Augenblick verwandelt. Beide, die Lebenden und die Toten, bekommen einen neuen Leib, mit dem sie in den Himmel eingehen werden. Es gibt ja manchmal so ein bisschen kitschige Bilder, die Amerikaner haben das manchmal, wo sie so auf die Entrückung aufmalen, wie das so sein wird, wie sie sich das manchmal so vorstellen. Und du hast mal erzählt, als du mal mit Amerikanern mitgefahren bist, da stand innen dran, Vorsicht, wenn die Entrückung stattfindet, dann wird das Fahren ohne Führer, ohne Fahrer sein. Das war in die Alpen, wo er, ist er ganz erschrocken, denn der hat die Alpen hochgefahren wie ein Chaot, ja. Und man kann sich das so vorstellen, alle Gläubigen, die leben, die Toten, werden gleichzeitig entrückt. Es wird plötzlich und unerwartet geschehen. Dieses Geschehen ist das Ziel unseres Christenlebens. Wir werden dann alle Zeit bei ihm sein. Und darüber steht also noch mehr geschrieben in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Hat es gerade jemand? 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18 und 5, Vers 1 und 2.
Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen, die nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.
Ja, das ist gut. Es reicht. Dieses heißt es dann im Griechischen, es ist Atomos, oder das wird in einem Augenblick geschehen, also in einem ganz kurzen Moment. Und wir werden darüber noch sehen, wenn wir die Wiederkunft Jesu betrachten. Und zwar die sichtbare Wiederkunft Jesus zwischen der Entrückung der Gemeinde und der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf die Erde wird noch eine Zeitspanne sein. Also Jesus kommt in zwei Etappen. Das eine ist nicht für alle sichtbar, nur für die, die bereit sind und nur ihm entgegengerückt in der Luft. Und man weiß nicht genau, wann das ist, sondern es wird so sein, dass man es unerwartet, ganz plötzlich wird man das erleben. Und das Zweite, das sichtbare Wiederkommen Jesu, geschieht auf dem Höhepunkt eines bestimmten Krieges, der zurzeit sehr aktuell ist. Auch im Kino kommen oft Filme darüber, wie heißt diese Ortschaft, wo der stattfindet, der Krieg. Harmageddon, ja. Die Schlacht von Harmageddon. Und da wird Jesus wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und da werden ihn alle Menschen sehen und erkennen, dass er der Messias ist. Und Jesus wird seine Füße auf den Ölberg stellen. Er wird gemeinsam mit all seinen Heiligen, Erretteten aller Zeiten kommen. Also die wird er mitbringen, die schon vorher entrückt wurden, die wird er mitbringen. Jetzt manche sagen die Entrückung vor der Trübsalzeit, manche sagen nach der Trübsalzeit, manche sagen in der großen Trübsalzeit, ich will mich nicht festlegen. Ich weiß nur, Jesus wird dann wiederkommen mit all seinen Entrückten. Und Jesus wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes umbringen. Dann wird er das tausendjährige Reich errichten, das erste und einzige Weltreich, in dem Frieden und Gerechtigkeit sein wird. Und wie lange dauert das? 1000 Jahre. Also das heißt man deswegen auch das tausendjährige Reich. Nachher unten die Bibelstellen, Matthäus 24, da 25, Markus 13, Lukas 17 und so weiter, wo diese Dinge, die in der Zeit geschehen, alle stattfinden. Und ich persönlich fand es immer sehr schön, da gibt es so ein, über diese eine Bibelstelle, gibt es so ein schönes Kinderlied, wo man mit den Händen Bewegungen machen kann. Und ich möchte, dass auch die, wo keine Kinderstunde machen, dieses Lied lernen, denn diesen Chorus, den kannst du auch mit deinen Enkelkindern oder mit Freunden singen. Und er hat eine große Bedeutung in der Bibel. Und zwar, wer kennt diesen Chorus? Der kluge Mann baut sein Haus auf dem Fels. Wer kennt diesen Chorus? So wenig, ja? Ja, dann könnt ihr mal eure Hände dazu benutzen, diesen Chorus zu singen. Ist nämlich sehr segensreich. Und zwar, der kluge Mann baut sein Haus auf den Fels. Der kluge Mann baut sein Haus auf den Fels. Der kluge Mann baut sein Haus auf den Fels. Und der Regen strömt herab. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Und das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Der törichte Mann baut sein Haus auf den Sand. Der törichte Mann baut sein Haus auf den Sand. Der törichte Mann baut sein Haus auf den Sand und der Regen strömt herab. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Und das Haus auf dem Sand zerfällt. Drum bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Drum bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Drum bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Und der Regen strömt herab. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Und das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Also nochmal, Kinder verstehen diesen Text sehr gut, ja. So, dass der Regen strömt herab und die Fluten steigen hoch. Warum man sein Haus nicht auf dem Fels, auf dem Sand baut, sondern auf dem Fels. Und der Fels ist Jesus Christus. Und auf ihm müssen wir unser Haus bauen. Immer ein Wort, sehr wichtig, das Jesus immer wieder erwähnt, was wir machen sollen. Damit wir stehen bleiben, wenn der Regen herabfällt. Der Regen fällt auf alle. Schwierigkeiten haben alle Menschen im Leben. Aber wir müssen wachsam sein. Und manchmal geraten wir in Panik oder in Angst. Und ich habe vorher mit jemandem gesprochen. Und die Angst, die manche Menschen überkommt, ist, dass sie eine Sünde begangen haben, die nicht vergeben wird. Eine Sünde wider den Heiligen Geist. Und da will ich dir einen Trost dazu sagen. Wenn du selbst die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, kannst du gar nicht willentlich gegen den Heiligen Geist eine Sünde tun. Das heißt, wenn du einen Fehler machst oder eine Sünde begehst, dann hast du das nicht bewusst jetzt gemacht gegen den Heiligen Geist, sondern das war ein Versehen, das ist ein versehentliches Tun. Denn du hast nicht gesündigt, indem du gegen den Heiligen Geist lästerst oder als solches. Da müsstest du schon wirklich gegen den Heiligen Geist lästern, den musst du so richtig erkannt haben und dann gegen ihn lästern, dann kann es dir so geschehen, dass du etwas ganz bewusst gegen den Heiligen Geist unternimmst. Aber wenn du den Heiligen Geist noch gar nicht empfangen hast, kannst du das nicht. Einer, der den Heiligen Geist nicht empfangen hat, kann diese Sünde wieder den Heiligen Geist nicht tun. Und es ist so ein Ding, wo der Teufel dir sagen möchte, du hast vielleicht diese Sünde begangen, damit du keinen Frieden hast, damit du unruhig bist. Aber das ist nicht der Fall, weil du das nicht empfangen hast. Und Jesus vergleicht sich selber, wie er kommen wird. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Er wird kommen, und da gibt es so eine Geschichte in der Bibel, von den Klugen, so wie wir gesungen haben jetzt von dem Fels auf dem, von dem Haus auf dem Fels. So gibt es eine Geschichte in der Bibel von den Jungfrauen, die, und da finden wir heraus, die einen, was hatten die, was die anderen nicht hatten. Eingeschlafen sind sie alle. Müde waren sie alle. Ich weiß, wie das ist, wenn man müde ist und man muss kämpft gegen den Schlaf. So, das ist sehr anstrengend. Und diese Jungfrauen sind alle eingeschlafen, da war keiner besser wie der andere. Die Jungfrauen sind alle eingeschlafen, aber die einen hatten noch was Extras. Was hatten die? Ja, sie hatten extra noch Öl, nicht nur in der Lampe, sondern noch extra. Bitte? Extra Öl in der Lampe bei sich. Und das war nämlich ihr Glück. Das ist so ein Gleichnis von den wiedergeborenen Christen. Der Begriff Jungfrau steht hier für Reinheit, der Mensch, der die Bekehrung von Christus erhalten hat. Alle haben das Wort Gottes, das ein Licht auf ihrer Bahn sein soll. Alle Seelen kommen mit ihren menschlichen Bedürfnissen nach. Sie schlafen ein, aber es dauert länger und darum schlafen sie ein. Dann werden die einen als klug und die anderen als töricht bezeichnet. Und auch dieser Mann, der sein Haus auf dem Sand baut, ist auch so ein törichter Mensch. Das heißt, klug ist der, der ein festes Fundament hat. Klug ist der, dessen Glaube feststeht. Der ist klug. Töricht ist der nicht genau weiß, was ist. Heute Morgen war jemand hier im Gottesdienst. Die Person hatte mich vorher angerufen. Also nicht jetzt gerade, sondern schon ein bisschen länger. Und hat er gesagt, ich habe meine Glaubensgewissheit verloren. Ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich gerettet bin oder nicht. Und sie hat dann damit, es war ein ganz großes Anliegen. Und ich sagte ihr, du, wenn es dir ein wirkliches Anliegen ist, bring es zu Gott. Und ich habe heute Morgen selber so miterlebt im Gottesdienst oder so gesehen, wie diese Person wieder diesen Durchbruch hatte und die Gewissheit bekam, ich bin gerettet. Und es ist so arg wichtig, dass man das weiß. Ich bin gerettet oder ich bin es nicht. Und ich will mal euch so fragen, seid ihr euch gewiss, dass ihr gerettet seid? Habt ihr diese Gewissheit? Habt ihr auch schon, das sind schreckliche Zeiten im Leben, wenn einem der Teufel diese Gewissheit wegnehmen möchte. Wenn er dir sagen möchte, woher willst du das wissen, das ist doch nicht so. Und da muss man sehr widerstehen und muss man fest sich am Wort Gottes festhalten. Und darum sagt Jesus immer wieder, seid wachsam, wachet, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde der Herr kommen wird. Heute Morgen hatte Johannes noch etwas gesagt zu den Leuten, sie sollen sich prüfen, ob sie auch bereit sind, wenn es sein muss, für Jesus zu sterben. Ja, das ist grausam. Und so was sich prüfen muss, also ist ja schrecklich. Aber wir sollen prüfen, ob wir alles bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Das kann man sich wirklich nachdenken. Dann kannst du sehen, zu welchen Gruppen von Gläubigen du gehörst. Uns nichts überraschen kann, nicht mal der Tod. Das ist zwar, ich denke immer, das ist so schwer, sowas zu sagen, aber es ist wichtig zu wissen, auch der Tod ist nichts, was mich von Gott trennen kann, sondern ja, mein Ziel ist die Entrückung, mein Ziel ist es, bei Jesus zu sein, mit Jesus zu sein, dann ist es kein Schmerz mehr. Dann ist der Schmerz, der Stachel des Todes, der ist dann weg. Und ich denke, manchmal, wenn Johannes auch gepredigt hat, habe ich gedacht, ach, der will uns da herausfordern, der macht sich da lustig über den Teufel, darf man das überhaupt? Aber weißt du, man darf sich zu Jesus bekennen. Und darum soll der Gedanke an der Tod uns keine Angst machen, sondern Trost sein, indem wir uns gegenseitig ermutigen. Lies mal jemand 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Da steht es drin.
4, Vers 18. Wer hat
ja.
Das?
So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
Er ist nicht mehr da.
Das heißt, wir sollen uns gegenseitig Mut machen, dass wir keine Angst haben müssen. Also was müssen wir machen, wenn jetzt jemand im Sterben liegt? Ein Kind Gottes hat jetzt schwere Kämpfe körperlich, liegt im Sterben. Was müssen wir mit demjenigen machen? Mut machen, aufrichtigen, trösten. Deswegen bei den Fragen zur Wiederkunft Jesu, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, wird Jesus bei seinem nächsten Erscheinen sein Reich auf dieser Erde schon gründen? Nein, wird er also nicht. Oder die andere Frage, wie heißt die erste Etappe der Wiederkunft Jesu Christi? Die erste Etappe, da kommt er nicht ganz zurück. Nur in der Luft. Und wie heißt diese Etappe nochmal? Entrückung. Und wem gilt das Erscheinen Jesu in der Luft? Wem gilt das? Wer darf damit? Die Gläubigen und die in Jesus in Staub, verstorbenen Toten. Ja. Und deswegen, eigentlich wäre das zweite Kommen Jesu und das erste Kommen war ja in Bethlehem. Das wäre das zweite Kommen Jesus, wäre die Entrückung für die Gläubigen. Und dann könnte man schon fast sagen, das dritte Kommen Jesu ist dann für alle sichtbar. Aber man nennt das zweite Kommen Jesu, das dritte Kommen Jesu nennt man nicht. Man sagt es so, deswegen ist die Entrückung so eine Art Vorstufe, da kommt er ja nur in der Luft. Und was wissen wir über den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu? Und die haben uns gesagt, bei denen ist es so, ein Dieb, der klopft immer an. Also bei denen ist es so, seht ihr, dass der Dieb ist, der wo anklopft zuerst. Und dann kommt er. Ja, wenn da niemand drin ist, ist ja leer. Oder kommt niemand, oder da ist vielleicht nur eine Frau mit kleinen Kindern drin, der hat ja sowieso keine Angst. Also die Vorstellung, der Dieb klopft zuerst an und dann ist ganz ruhig und dann kommt er rein. Von dieser Zeit spricht des Endes, was macht er dann immer, was sagt er dann zu uns immer wieder, wir sollen was sein? Wachsam sein, wachend sein. Und was unterscheidet die fünf Törichten und die fünf klugen Jungfrauen voneinander? Sind alle eingeschlafen, alle. Also in der Zeit, wo Jesus wiederkommt, ist da eine große Erweckung? Nein. Er hat vorher gesagt, dass alle einschlafen werden. In der Zeit, bevor er kommt. Also, wenn jemand sagt, komm mit, kommt, da ist was ganz Besonderes los, da geschieht was, Jesus kommt oder so. So eine aufregende Zeit ist das nicht, es ist eine Zeit, wo alle einschlafen. Und dann kommt es darauf an, wer das extra Öl hat. Und warum spricht die Bibel so viel von der Wiederkunft des Herrn? Lies mal jemand vor, 1. Thessalonicher 4, Vers 18.
Miteinander mit diesen Worten.
Ja. Soweit das über die Entrückung von mir, über die Wiederkunft Jesu. Also merkt euch gut, dass es in zwei Teile geschieht, die Entrückung und daher die Wiederkunft. Die direkte Wiederkunft mit all denen und die genaue Zeit, die wissen wir nicht, die hat sogar Jesus nicht mal damals gewusst. Er hat gesagt, es ist dem Vater im Himmel vorbehalten. Aber es ist alles fertig, bis wir nach Hause kommen. Nach der Entrückung dürfen wir einziehen in diese wunderbare Säle, diese wunderbare Häuser oder Casa oder was er vorbereitet hat für uns, jeder Einzelne, das, was er sich vorstellt. Ich denke, Jesus weiß, was uns gefallen würde. So wie die immer sagen, also die Amerikaner, die ziehen ein riesen Haus, die anderen ziehen in eine Mansion, die anderen in eine kleine Casa. Was sich der Einzelne so wünscht, dass der Herr hat das alles vorbereitet. Und zwar genau so, wie du das dir vorstellst. Genau so und vielleicht noch schöner, wie du das dir wünschst. Das hat er vorbereitet. Und da gibt es so viele schöne Lieder, die man darüber singen kann, über dieses Haus im Himmel, das da vorbereitet ist. Und heutzutage hört man so wenig darüber singen. Früher, wir haben so viele Lieder darüber gesungen. Wir haben so viele zu dritt gesungen, zu viert gesungen, zu zweit gesungen. Und immer ging es um das, mein Heim ist droben, weit über den Sternen, im Land des Lebens, wir altern nicht mehr. Und dann hat er so schöne Sachen. Und manchmal, ich habe mich so erfreut, als die Kerstin hier war. Und da haben die so ein Lied auch gesungen. So, das haben sie in der Beerdigung gesungen bei jemand. Und du hast sie dann aufgefordert, das nochmal zu singen. Es ging genauso um diese Zeit der Herrlichkeit, wo man nicht mehr altert, wo man, alle sind wir gleich. Und kommen Jesus nahe und er kommt uns nahe. Und wir werden eins sein mit ihm. Und wir brauchen da keine Angst zu haben vor dieser Zeit. Es wird Herrlichkeit sein. Halleluja.
Ja. So Dacia, so ein Gartenhaus oder was es auch immer ist. Ich möchte mit meinen Gaben, entdecke deine Gaben, aber zuerst will ich nochmal zu der Wiederkunft Jesu noch zwei Gedanken sagen. Ich habe in Süddeutschland mal ein Thema angekündigt. Ich kann, Leute, kommt in meinem nächsten Gottesdienst am Montag, werde ich zu dem Thema sprechen, über den genauen Augenblick, wann Jesus wiederkommt. Ich kann euch auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. So, und dann habe ich angekündigt, dann ruft doch am Sonntag der Pfarrer in der Landeskirche auf, geht ja nicht ins Missionszelt, das ist ein falscher Prophet. Denn in meiner Bibel steht, sagt er, Leute, keiner weiß Tag und Stunde, wann Jesus wiederkommt und so weiter. Und der behauptet, er kann auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Und ich sage euch, es steht in der Bibel, wann er kommt. Beim Ton der letzten Posaune. Beim Ton der letzten Posaune. Das geht in einem Bruchteil von Sekunden. Wenn du die Offenbarung liest, lies mal die Offenbarung so der Reihe chronologisch mal nacheinander. Beim Ton der letzten Posaune, wenn die letzte Posaune, die siebte Posaune angeblasen wird, dann gibt es keine Erlösung mehr. Was passiert mit den Leuten, die nicht bei den klugen Jungfrauen waren? Das ist auch eine ganz wichtige Frage vielleicht für Christen. Manche Leute, Christen kommen da in große Schwierigkeiten. Ich war nicht bereit, als Jesus kam. Hab vielleicht mit jemandem gestritten, war vielleicht noch irgendwie in der Sünde. Vielleicht bin ich in der Sünde gefallen, irgendwelcher Art. Und ich war nicht bereit, als Jesus kam. Was passiert mit diesen Leuten, die nicht bereit waren? Es gibt eine Möglichkeit, nochmals gerettet zu werden. Du wirst natürlich nicht bei der entrückten Gemeinde sein. Das ist okay. Denn die entrückte Gemeinde, die wird mit Christus regieren und dergleichen. Aber Johannes in seiner Offenbarung sieht eine Schar von Leuten und er ist enttäuscht und weint und sagt, wo kommen diese her? Und dann sagt ein Engel, denn Johannes ist bei der entrückten Gemeinde als Apostel und Diener Gottes. Also er ist bei der Erstlingsschar. Aber wo kommen diese her? Und dann sagt ein Engel ihm, diese kommen aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Also sie sind auch aufgrund des Glaubens gerettet worden. Also wenn du bei den törichten Jungfrauen mal dabei bist. Ich hoffe nicht und ich bete, dass du nicht bei diesen törichten Jungfrauen dabei bist, aber es könnte passieren. Es könnte mir auch passieren, es könnte uns allen passieren. Ich weiß, Gott wird es nicht zulassen, aber durchaus kann es drin sein, dass einer da hinkommt. Und dann gibt es eine Möglichkeit, als Märtyrer zu sterben. Also die haben also ihr Leben nicht wert geachtet. Die werden natürlich keine Krone haben, denn diese Schar, die aus der großen Trübsal kommt, die haben keine Krone, die haben nur Palmen in ihrer Hand. Das heißt also, sie haben Frieden, vor allem Kinder von gläubigen Eltern. Plötzlich ist Vater, Mutter weg, entrückt. Oder die Kinder sind weg und die Kinder haben gesagt, Mutti, es gibt eine Entrückung, mach dich bereit. Und ist nicht dabei gewesen. Aber jetzt merken sie, plötzlich der fehlt. Vater fehlt, Mutter fehlt, Bruder fehlt, Schwester fehlt und so weiter. Die Entrückung hat stattgefunden. Es gibt so viele Filme und so viele auch im christlichen Sektor, die Entrückung hat stattgefunden und die war nicht dabei. Und als Märtyrer kannst du sterben, aber du weißt, wie schwer jetzt Märtyrer zu sein ist. Und mit dem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist wird mit der Entrückung von dieser Erde mitgenommen. Er geht mit den Gläubigen mit. Jetzt musst du so wie die Kommunisten oder Idealisten aus Idealismus. Ich sag einfach sagen, ich glaube, Jesus ist echt, Jesus ist wahr, das Wort Gottes ist wahr und ich sterbe als Märtyrer und ich werde das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Das wird also dieses Kriterium sein, dass jeder ein Stigma bekommt. Und dann gibt's nur einen Weg, Märtyrer. Oder Martyrium. Und du weißt, das ist sehr schwer. Also das nur nebenbei. Als Märtyrer, aber das werden so viele sein, mehr als du denkst. Niemand kann sie zählen. Wo kommen diese her? Aus der großen Trübsal. Die kommen nicht aus der Trübsal. Wir sind alle in der Trübsal. Wir haben alle Schwierigkeiten. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Aber die kommen aus der großen Trübsal, so wo der Heilige Geist nicht da ist und wo Jesus und die Gemeinde nicht mehr da ist. Aber sie sterben aus Idealismus. Ich hoffe, ihr habt euren ganzen ersten Teil von Gaben, zweiten Teil von Gaben und so weiter und dergleichen und habt ein bisschen ausgefüllt. Also wenigstens nicht alles. Manche haben gesagt, kann ich nicht alles ausfüllen. Muss auch nicht alles ausfüllen, aber entdecke deine Gaben. Es gibt verschiedene Gaben und dann habe ich hier 30 verschiedene Gaben aufgelistet auf deiner Ausgabe, praktische Gaben, dann habe ich Gaben der Verkündigung und Gaben der übernatürlichen Kraft Gottes. Drei Kategorien. Diese Gaben sind 30 verschiedene Gaben. Vielleicht machst du da noch irgendwo, wir werden nachher auch noch Fragen beantworten zu all dem, was gesagt worden jetzt zu der Wiederkunft und zu den Gaben. Fragen, aber zuerst einmal, ich gehe noch diese verschiedenen Gaben und ich habe immer versucht, ein System zu finden. Und System ist zum Beispiel die erste Gabe der künstlerischen Kreativität. Das könnte Bildhauerei, Bastelgruppe, Töpferei, Weberei, Pantomime, Theater sein, Gedicht oder sonst irgendetwas. Und dann auch die Bibelstelle immer dazu. Ich habe immer dazu geschrieben, siehe. Das heißt also nicht, das bezieht sich nicht gleich auf das nächste Liedertexte, sondern siehe dann dazu die Bibelstellen, wie Menschen plötzlich kreativ worden sind. Zum Beispiel die Erbauer der Stiftshütte. Das waren alles Ziegelhilfsarbeiter eigentlich in der Ziegelproduktion in Ägypten. Und die haben keine Möglichkeit gehabt, irgendwelche Berufe zu lernen. Aber dann plötzlich waren da zwei ganz besonders von Gott begabt, um die Stiftshütte zu bauen. Mit Gold arbeiten, Holz arbeiten, Webarbeiten. Also die waren plötzlich so talentiert, so Allround-Menschen. Und die haben dann die Stiftshütte erbaut. Und dann habe ich immer wieder, wie trainiere ich diese Gabe? Auch die Möglichkeiten, indem ich mit Menschen zusammenarbeite, die künstlerisch sind, mit ihnen zugucke und dergleichen. Bei künstlerischen Menschen ist immer ein Problem, dass sie sich nicht nur, dass sie sich selbst nicht immer produzieren. Ich habe also immer auch die Problemfelder angedeutet, also wo es immer Probleme gibt, also Künstler, die verlieren sich selbst und verfehlen oft dabei den Zweck, dass das nur eine Selbstdarstellung ist nachher. Ob es jetzt Gesang ist, ob jetzt Kunst ist, welche Art und immer. Die sehen nur die und sie sehen die anderen nicht. Oder die Gabe des Handwerks. Hier Nachbarschaftshilfe, Möglichkeiten, wie man einsteigen kann, praktische Arbeiten, Gartenarbeit, jemand bei der Gartenarbeit helfen oder aufräumen oder Reparatur oder Nähen oder Instandsetzungsarbeiten. Und wir haben in der Bibel all diese Dienste. Ich denke nur in der Apostelgeschichte, die Tabea. Die Tabea hat so viel genäht. Und die ist gestorben. Und dann kommt Petrus und die Leute sagen, guck mal, das hat die Tabea gemacht, das hat die Tabea gemacht, das hat die Tabea gemacht. Und Petrus musste die Tabea auferwecken, denn die konnte nicht sterben. Nur weil sie so fleißig war und Spuren zurückgelassen hat. Gabe des Handwerks. Dann die Gabe des Gebens. Und ich möchte auch hier sagen, das regelmäßige Geben ist der Zehnte. Und alles, was über den Zehnten ist, ist Geben. Also der Zehnte ist berechenbar, sind 10%, egal bei Armen und bei Reichen, es ist immer das Gleiche. Und es ist eine Selbstverständlichkeit. Und Almosen, ja, ich spende so viel. Weißt du, solange du nicht den Zehnten gibst, du spendest nichts. Du spendest erst, was über den Zehnten hinausgeht. Das ist Spende. Und das muss auch links, die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Also das bezieht sich darauf. Die Gabe des Gebens. Mögliche Aufgaben, also mögliche, dass man Missionare unterstützt, Patenschaften unterstützt. Und es ist so schwierig, Patenschaften zu unterstützen. Wir haben zuerst mal Kinder in Indien unterstützt, haben wir gedacht, wir übernehmen so Patenschaft da für Kind. Und dann kommt ein Bruder und erzählt, ihr macht nur Katastrophe. Weißt du, ihr nehmt ein armes Kind aus einer armen Familie und die anderen Kinder werden neidisch und eifersüchtig, das unterstützt ihr und so weiter. Und die anderen Geschwister leiden. Dann haben wir ganze Familien unterstützt. Also wir haben schon alles Mögliche unterstützt und immer wieder Fehler gemacht. Wie unterstützt man richtig? Wie hilft man richtig? Dann haben wir eine Familie rausgenommen, also eine christliche Familie, irgendwo unterstützt eine Familie, nicht nur die Kinder, sondern eine ganze Familie. Und dann wieder Informationen mir eingeholt, wie klappt es und so weiter. Ja, die Familie ist angefeindet, die sagt, guck mal, ihr werdet gekauft, ihr seid nur gläubig, weil ihr unterstützt werdet und dergleichen. Dann kommen die Moslems und sagen, ja, oder die anderen Hindus, die sagen, also die können gut glauben, die werden ja vom Westen bezahlt. Dann haben wir, und wir sind dazu gekommen, dass wir ganze Ortschaften unterstützt haben, zum Beispiel Brunnen, Wasser, also Brunnengraben und dann in Afrika insbesondere. Und das ist auch eine Möglichkeit. Dann haben wir mal zeitlang sogar einen Traktor gekauft für eine Dorfgemeinschaft. Aber dann ist wieder eine Katastrophe passiert mit diesem Traktor. Dann sitzen die Männer auf dem Traktor. Feldarbeit ist bei Frauen in Afrika. Und so weiter. Und jetzt stimmt das ganze soziale Gefüge nicht mehr. Also du kannst machen, was du willst. Es ist wichtig, Gott muss dir zeigen, wo du am effektivsten hilfst. Also da brauchst du schon die Gabe, dass nicht nur, dass einfach Not da ist und aus der Not heraus hilfst. Und ich denke jetzt auch Haiti oder damals Tsunami-Katastrophe, viel Geld kommt gar nicht hin. Deshalb ist es wichtig, wenn du jemanden kennst, persönlich dort direkt zu helfen. Also die direkte Hilfe ist es. Und Paulus, wir haben eine Möglichkeit, wie man hilft den Armen. Paulus hat selbst das Geld hingebracht nach Jerusalem, den armen Gläubigen selber hinbringen. Wenn es irgendwie geht, selber hingehen. So, du musst selber auswählen und dann dich nicht ausnutzen. Das ist nämlich ein ganz großes Problem, wo der Teufel bei Christen einhakt. Ausnutzen. Du kannst den Armen helfen, wenn du willst. Du kannst nicht der ganzen Welt helfen. Du bist kein Sozialamt und kein Bank und kein Hotel. Also du musst selber dich entscheiden, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Und der Teufel kam zum Judas über die Armen, das hätte man verkaufen können, diese Salbe. Und wir hätten da den Armen helfen können. Und du siehst, da kann der Teufel ganz schnell bei uns einsteigen. Gerade bei dieser Gabe. Gastfreundschaft. Auch ein Thema, so Gastgeber vom Hausgeist, da kann es ganz klein anfangen, zuerst einmal Gästebetreuung, oder dass du jemanden vom Zug oder Flughafen abholst, oder schon allein das lernt, oder irgendjemand begleitest, mal so die Stadt zeigst. Da schon ist, man kann schon in kleinen Sachen so Gäste beherbergen, Gastfreundschaft, oder einfach Liebe zeigen, rüberbringen. Einige Gefahren sind es, dass dabei der Rest der Familie leidet. Ich habe in Stuttgart eine Familie gehabt. Der Vater hat für Gott gearbeitet wie ein Wilder, Gemeinden gegründet und war ein Pastor und Prediger. Und keines dieser Kinder wollte was von Jesus wissen. Also, sie haben den Heiland lieb gehabt, sie haben gebetet, sie haben mit der Gemeinde nichts zu tun haben wollen. Und sie haben gesagt, und dann spreche ich diese Familie an, bin dort auch öfters hingegangen und eigentlich die Familie mochte mich. Aber dann sagt sie, weißt du, die Gemeinde Gottes hat unsere Jugend aufgefressen, unsere Kindheit aufgefressen. Immer wenn Gäste kamen, wir mussten rausrücken, wir haben auf der Bühne schlafen müssen und die Gäste waren so unverschämt, haben uns alles weggefressen. Verstehst du? Die Mutter, unser Kuchen, unser Geburtstagskuchen und das haben die Kinder nicht vergessen. Verstehst du? Die Familie darf nicht leiden wegen den Gästen. Ganz arg wichtig, wir ruinieren unsere Familien. Was nützt es, wenn wir die Welt gewinnen und unsere Kinder verloren gehen? So, deshalb, das ist ein ganz großes Manko bei vielen Christen, die denken, die müssen helfen und dienen aber dann ihre eigenen Kinder. Ja, die Kinder merken sich und dein Kind ist wichtiger wie der Gast. Auch wenn er noch so lieb ist. Und wenn es dann permanent ist. Und hat mir einer dieser Söhne, die haben 5 Kinder gehabt, weißt du, wir standen da, hoffentlich lassen die noch uns ein Stückchen Kuchen übrig, was die Mutter gebacken hat. Also nach der Nachkriegszeit insbesondere. Weißt du, manche Christen sind unverschämt und nutzen das aus. Also Gastfreund, man muss selber wissen, wo ist die Grenze. Dann Gabe der Erkenntnis, natürlich nicht diese prophetische Gabe, Worte Erkenntnis, sondern hier, ich versuche das auch ein bisschen zu definieren, welche Möglichkeiten mit dieser Gabe zu arbeiten wäre, zum Beispiel Seminarvorbereitung, Langzeitplanung, Bibelarbeiten, also jemand, der also gutes, fundiertes Wissen hat von der Bibel her. Die Gabe der Barmherzigkeit. Und ich habe immer so einen Satz gefügt, befähige die Christen durch praktische Tätigkeit gegenüber Menschen, die in körperlicher, seelischen oder geistlichen Problemen stecken, Mitgefühl zu zeigen, während sich ein Christ mit der Gabe der Seelsorge diesen Menschen primär mit Worten der Liebe zuwendet, wendet er mit der Gabe der Barmherzigkeit mit praktischen Taten. Weißt du, manchmal musst du zuerst mal praktisch helfen, bevor du mit der Seelsorge kommst und Bibelsprüche dir in den Kopf wirfst. Zuerst mal praktisch zeigen, begleiten ein Stück weit, mitgehen ein Stück weit etc. Also diese Gabe der Barmherzigkeit, ich denke, der Samariter ist das beste Bild hier, der hat die Wunden ausgewaschen, der hat nicht gebetet. Der hat Wein in die Wunde gegossen, die Wunde gereinigt zuerst mal, dann hat er seinen Esel geopfert, in die Herberge gebracht und erst nachdem er alles erledigt hat, dann sagt er zu und wenn es noch was fehlt, werde ich bezahlen. Also er war praktisch und wer war der Nächste? Nicht der zum Beten gerannt ist, sondern der hier praktisch geholfen hat. Gabe der Barmherzigkeit, also der barmherzige Samariter, das beste Bild. Jetzt geht's weiter noch bei diesen praktischen Gaben. Sind immer 10, 3x10. Musikinstrument. Es ist so schade, dass Christen nicht mehr musizieren heutzutage. Nur noch CD und Radio und was weiß ich, die Technik. Aber im Alten Testament wurde sehr viel gesungen. Mit Instrumenten, mit Stimme. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wo Christen sich engagieren könnten. Also entdecke deine Gabe, vielleicht hast du irgendwo mal ein Musikinstrument gelernt, auch wenn es nur eine Flöte ist. Ich sehe beim Christian hier, wenn der manchmal mit seinen Flöten hier was vorspielt, und eine große Flöte, kleine Flöte oder was auch immer ist, selbst oder Mundharmonika. Weißt du, warum spielen Christen keine Mundharmonika? Verstehst du, das kannst du, da musst du keine große Gitarre oder Geige, der Bassgeige mitschleppen oder Tuba, eine Mundharmonika. Und jeder Mensch ist musikalisch. So wie jeder Vogel singen kann, so hat jeder Mensch Musik in sich. Die meisten entwickeln diese Gabe nicht und verkümmern. Meine eigene Tochter, die war total unmusikalisch. Wir waren so traurig. Wir spielen alle Musikinstrumente. Meine Familie ist eine musikalische Familie und bei meiner Frau genau das Gleiche. Und wir waren so traurig. Unsere Tochter kann keine Stimme halten, hat kein Taktgefühl. Das war furchtbar. Und wir haben so ein Anliegen gehabt. Wir wollten, dass unsere Kinder auch ein bisschen Musik machen. Und dann haben wir alles Mögliche durchgedacht und dann hören wir von den Japanern, von Yamaha und die sagen, ja, so wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen. Man muss die Gabe nur rechtzeitig wecken. Und das haben wir gemacht und sie hat Taktgefühl bekommen, sie hat Rhythmusgefühl bekommen, sie hat Gehör bekommen und sie spielt mehrere Instrumente und ihre ganze Familie ist heute musikalisch.
So, und ich denke, es ist wichtig, dass du die Gabe so früh wie möglich wächst. Und du hast vielleicht diese Gabe, aber die ist verkümmert. Weißt du, all diese Gaben, ich möchte fast sagen, was ich dir zusammengestellt habe, wir haben sie fast alle. Alle 30 Gaben stecken in uns. Aber vielleicht nur eine gebrauchen wir davon richtig oder gar keine. So, dann die Gabe der Organisation. Natürlich sind verschiedene Leute, du kannst, stell dir mal vor, es wären alle Organisatoren. Verstehst du, die ganze Gemeinde wären lauter Kapitäne. Wo kommen wir da hin? Also das Schiff würde zerreißen. Dann die Gabe der freiwilligen Armut. Das ist auch ein Thema. Also auch eine Gabe der freiwilligen Armut ist vielleicht wichtiger, als du denkst, dass man ja auf verzichten kann, besonders wenn man so Missionsarbeit macht oder Randgruppenarbeit macht. Ich denke nur an Mutter Teresa hier, ganz besonders, so wo man verzichtet und sagt für die Armen. Und als ich in Kalkutta war, ich war begeistert, diese Frau, die ist durch ganz Indien, das kannst du gar nicht vorstellen, bei Pfingstlern. Überall hängt Jesusbild und Mutter Teresa. Das ist für sie eine Heilige. Sie hat sich selbst aufgeopfert und sie macht keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen. Sie dient allen. Und wenn ich also diese Dying Klinik sah, diese Sterbeklinik, die heben die Leute morgens auf, pflegen sie bis abends gesund, entlassen sie wieder und am nächsten Tag können sie wieder dieselben Leute auflisten. Die lassen sich nicht frustrieren und geben es nicht auf. Sie dienen einfach in aller Bescheidenheit. So, freiwillige Armut, dann die Gabe der Weisheit. Befähigt Christen Menschen dabei zu helfen, bestimmte Erkenntnisse auf konkrete Situationen anzuwenden. Gabe der Weisheit, also dass man zeigt, hier, die haben Einsicht in Psychologie und in anderen Sachen, Medizin. Weißt du, nicht alles ist verwerflich. Viele Leute, die sagen, Arzt und Medizin und so weiter, das nein. Nein, mein Geist der Weisheit ist es, dass du sagst, also ich kann bis hierher, also das muss ich auch grundsätzlich sagen, als wir die Drogenarbeit gemacht haben, da haben wir gesagt, wir machen bis hierher, wir begleiten die Menschen geistlich, aber dann ist das Nächste, muss die Klinik machen, das Nächste muss dann die Therapie machen, also dass wir auch abgeben und es gibt Experten, die dann weitermachen und ein Zeichen der Weisheit ist, dass ich abgeben kann. Und jemand anders weitermachen, ein Experte, ein Arzt, ein Mediziner. Die meisten Leute brauchen oft nur eine Hormonspritze und dann sind sie schon wieder fit. Also, weißt du, aber die kämpfen, sie immer, wir müssen beten und ringen und machen sie kaputt. Die müssen nur vielleicht 2, 3 Äpfel mehr essen. Also Ernährungsumstellung. Deshalb, ich habe Gottesdienste, ich habe drüben in der Kirche mal, wollte nicht in Urlaub gehen, habe ich gesagt, gut, wenn ich nicht in Urlaub gehe, mache ich zu Hause etwas für die, die daheim geblieben sind. Und dann wollte ich Heilungsgottesdienste ansetzen. Gebe ich bei der BZ, will ich die Annonce aufgeben, das ist mir eine gute Erfahrung gewesen. Dann sagte er, das können wir nicht veröffentlichen. Heilungsgottesdienste können wir nicht veröffentlichen. Dürfen wir nicht rechtlichen Gründen, das ist Verstoß gegen Heilpraktikergesetz, etc., etc., etc. Gut, aber ich möchte aber die Annonce aufgeben. Was kann ich machen? Dann haben sie den Chef geholt, haben gesagt, ja, was machen Sie da? Ich habe gesagt, ich werde mit den Leuten beten, ich werde sprechen über positives Denken, über gesunde Ernährung, über Zeichen und Wunder. Er sagte, machen Sie Gesundheitstage. Und so habe ich dann meine Heilungsgottesdienste statt Heilungsgottesdienste benannt, Gesundheitstage. Und die haben das gebracht, sogar kostenlos. Gesundheitstage. Und dann war ein guter Zulauf an. So einige sind sogar zur Gemeinde und zum Glauben dazu gekommen. Gesundheitstage. Und dann ein bisschen über positives Denken. Ein Drittel der Bibel spricht von Ernährung. Saubere, gesunde Ernährung. Und ein Drittel spricht von positivem Denken, gar nicht also Gott, sondern vom positiven Denken. Also Geist der Weisheit ist, dass ich dieses alles kombiniere, sauber zusammenbringe und nicht nur Religion und nicht nur Materialismus und nicht nur dies und jenes. Also, okay, die Gefahr bei dieser Gabe der Weisheit ist, weil der Rat von Menschen mit der Gabe der Weisheit sehr gefragt ist, dass die Menschen dann plötzlich einen als einen Guru betrachten. Das ist eine große Gefahr. Dann die Gaben der Verkündigung. Diese Gaben sollen dem geistlichen Menschen beim Wachstum im Glauben helfen. Das ist die Gabe zuerst einmal Evangelisation. Der Mensch muss sich bekehren, dass Jesus gekommen ist. Weißt du, es hat keinen Wert. Ich war so fleißig und fanatisch, Jesus kommt bald wieder. Und was habe ich gemacht? Ich habe 1000 Plakate bestellt. Jesus kommt bald wieder, eile, rette deine Seele. Und ich verklebe die ganze Stadt Stuttgart damals mit meiner Jugend. Und danke Gott, aber jetzt peppen die Plakate. Bin noch durchgefahren, die Straßen, wo die Plakate kleben. Am nächsten Tag höre ich Will ich Nachrichten hören, Verkehrsfunk, dann sagt der Journalist, ich weiß gar nicht, was heute Nacht in Stuttgart los war, man kann gar nicht mehr gerade ausgucken über die Kreuzung, da steht es überall, Jesus kommt bald wieder. Oh, ich sage, guck mal, Heiland, wunderbar. Abends, nachts spricht Gott zu mir. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Johannes, was du gemacht hast, das ist Blödsinn. Jesus kommt bald wieder. Die Welt draußen, Jesus kommt bald wieder, ist eine Botschaft für die Gemeinde, für die Gläubigen, für hier. Ermutigung, Leute, macht euch bereit. Die Botschaft, was die Menschen draußen hören müssen, ist, Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Und die zweite Botschaft ist, Jesus ist bereits da, wo 32 in seinem Namen versammeln, ist er mitten unter ihnen. Also von wegen, Jesus kommt bald wieder. Jesus ist bereits gegenwärtig. Und dann das dritte ist nur, pass auf, Junge, Jesus kommt bald wieder. Mach keinen Blödsinn. Also Jesus kommt bald wieder, ist ein seelsorgerliches Thema. Okay, also Evangelisation, Missionar, dann die Leitungsgaben, Apostel. Und wenn ich Apostel schreibe, das klingt manchmal für so manche, so haut es einen um. Apostel ist ein Gesandter. Wenn ich dich rausschicke und sage, geh auf den Leopoldplatz und missionier, du bist ein Apostel auf dem Leopoldplatz. Ein Gesandter Gottes. Oder dann Hirtendienst, Lehren, dann die Helfergaben, Helfen, Dienen und Ehelosigkeit. Lass uns mal ganz kurz diese verschiedenen Gaben hier angucken, die Gabe des Apostels. Es ist also nicht zuerst mal auf die ursprünglichen 12 Apostel beschränkt gewesen. Jesus hat die 12 besonders erwählt. Aber wir finden in der Bibel, ich habe eine ganze Menge von Bibelstellen, hier in Apostelgeschichte etc., dass alle, sogar Frauen, Apostelamt hatten. Priscilla und Aquila. Und da war die Frau führender als der Mann. Weil sie vielleicht dynamischer war oder wie auch immer. So, und weißt du, die katholische Kirche hat hier ein im Römerbrief hat die katholische Kirche die Bibel meines Erachtens verfälscht. Und da haben sie Rufus und Julius draus gemacht. Und da war Julia, eine Apostolin in Christus, eine Führerin. Und man hat das, und das ist nachweislich, die katholische Kirche, weil sie sagt, es darf nicht geben, dass Julia eine Apostolin in Christus war. Ein apostolisches Amt hatte. Sie war Gesandte. Sie ging in Gebiete und manchmal können Frauen mehr erreichen wie Männer. Ich denke gerade bei wirklich Bibelübersetzer werden Frauen bevorzugt als Missionare, also zu den Bibelübersetzern, weil die Eingeborenen haben vor Frauen keine Angst, denn die Frauen tun ihnen nichts. Aber Männer sind gefährlich, denn die möchten das Land einnehmen. Und zwar eine Frau, das kann eine Frau anstellen. Also die Frauen haben manchmal mehr Zugang zu eingeborenen Stämmen als manche Männer, also aus biologischen Gründen, weil hier und so weiter. Und deshalb. Okay, einige Maßstäbe, also wo braucht man Missionar, also Apostel, zum Beispiel bei Gemeindegründungen, Auslandsmissionen oder übergemeindliche Aufgaben. Das kann manche Frau genauso gut machen wie mancher Mann. Also wir haben das in der Bibel hier und dergleichen. Dann die Gabe der Seelsorge. Sehr wichtig, diese Gabe der Seelsorge befähigt Christen, anderen Menschen durch Trost und Ermahnung und Ermutigung zu dienen. Und zwar so, dass sie Hilfe und Heilung erfahren. Es geht also nicht, dass man die Leute an sich bindet. Viele Seelsorger binden die Leute an sich. Es ist also wichtig, dass man hier die Leute, nachdem man sie beraten hat, sie bedient hat, entlässt. Und sagt, so, jetzt steht auf eure eigenen Füße. Und dass man nicht ein ganzes Leben lang da, das ist mein Seelsorger. Vielleicht dein Beichtvater kann jemand sein, verstehst du? Wo du deine Sünden bekennst oder mal deinen Fehler gelegentlich bekennst. Aber als Seelsorger, du darfst nicht menschenabhängig werden. Der Mensch muss freigesetzt werden nach einer gewissen Weile. Bitte mach du selber da. Steh auf deinen eigenen Füßen. Also diese Gabe darf nicht mit dem Hirtendienst verwechselt werden. Der Hirte macht fast genau das Gleiche, aber macht lebenslang. Also solange wie das Schäfchen lebt. Oder da ist auf dieser Weide und so weiter. Das ist also der Unterschied zwischen Seelsorger und Hirte. Also manchmal greifen so diese Ämter auch ein bisschen ineinander. Der Seelsorger hat die Aufgabe, die neubekehrten Christen in der Gemeinde im Reich Gottes einzugliedern, Krankenbesuche zu machen, Hauskreisarbeit, Lebensberatung, Vorangruppen, Sterbebegleitung ist auch ganz was Wichtiges. Telefonseelsorge wäre eine Möglichkeit, Altenarbeit. Also hier sind diese Bereiche, wo man als Seelsorger einsetzt. Und manchmal brauchen Leute mal eine Ermutigung. Und wir sollen eigentlich, und die Bibel sagt, ermahnt euch, tröstet, haben wir ja gelesen. Also dieser Dienst der Seelsorge, alle diese Dienste sollten alle Christen tun. Alle diese 30 Dienste, die ich aufgelistet habe, eigentlich sollten alle Christen tun. Das ist nicht nur einer und nicht nur zwei und nicht nur ein paar, sondern das ist eigentlich ein Dienst für die ganze Gemeinde. Und wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Manchmal müssen wir ineinander greifen und übergreifend dienen. Und dann ist es auch was Wichtiges, was ich hier zum Dienst der Seelsorge machen möchte oder sagen möchte. Auch der Seelsorger braucht Seelsorge. Wenn du nicht dicken Panzer hast und einen großen Mülleimer, verstehst du, du hörst so viel Shit. So viele Sachen, so viel verrückte Sachen. Weißt du was, wenn ich dir erzählen will, was ich alles gehört habe, im Laufe der 40 Jahre Seelsorge, mir stehen die Haare zu Berge. Verstehst du? Am Anfang hatte ich große Schwierigkeiten, diesen ganzen Müll zu entrümpeln. Aber du brauchst auch jemanden, dem du dann sagst, du hörst mal, mir ist es so schlecht, was ich da gehört habe. Und mir ist manchmal, wenn jemand so mit mir gesprochen hat, ganz am Anfang, mir ist zum Kotzen gewesen. Ich musste mich übergeben. Und dann habe ich angerufen und gesagt, das kotzt mich. Das kotzt mich, was ich da gehört habe. Und du glaubst gar nicht, in welchen Sünden manchmal Leute drinstecken. Ganz besonders Großstädter. Aber auch Landleute. Leute, so Bauern vom Land. Ich darf euch gar nicht sagen. Vor allem sexuelle Sünden. Sexuelle Sünden, die sind furchtbar. So, das ist wichtig. Also auch der Seelsorger braucht Seelsorge. Und er muss also von Zeit zu Zeit das Gehörte und so weiter verarbeiten und verkraften. Mittlerweile geht es bei mir so, dass ich, wie es kalt Wasser rumgeht. Tut mir leid, aber das ist so. Bin abgebrüht. Aber ich sage, es kann nicht mehr schlimmer sein, als das, was ich schon gehört habe. Weißt du, du baust dann eine gewisse Schutzwand auf. Das habe ich schon gehört. Verstehst du? Mein erster Seelsorgerfall war, meine Frau war, was weiß ich, nein, wir haben Telefonseelsorge eingerichtet oder Telefondienst eingerichtet. Da ruft mich einer an, kannst du mir sagen, bin ich Mann oder Frau? Der hat schon x-mal Operationen gehabt, bin ich Mann oder Frau? So was habe ich nicht einmal gelernt auf der Bibelschule. Verstehst du? Und dann, der heult und sagt, ich habe jetzt so mich operieren lassen und war festgestellt, das ist nichts. Also hin und her. Okay, guck mal, der war es nicht mal, war ein Mann und dann habe ich mich vergewissert. Weißt du, das ist, wie man aufarbeitet. Also Seelsorge, du musst dich informieren, was ist da los? An dir werden Sachen herangetragen, die hast du gar nicht gelernt. Ich war einer der Ersten, der in Stuttgart vor Jahren Drogensucht entdeckt hat oder aufgekommen ist. Als ich dann zum Robert-Bosch-Krankenhaus ging oder so, mich informiert habe, bei uns gibt es keine Drogensüchtige. Und inzwischen gab es bereits 10 Jahre Süchtige in Stuttgart. Und so weiter. Wie geht man mit Süchtigen um und so weiter? Da musst du dich von Experten beraten, dich belesen oder wie auch immer. Und das hilft. Okay, dann die Gabe der Evangelisation. Das ist also nach außen hin Außendienst eigentlich für die Gemeinde, befähigt die Christen, das Evangelium nach draußen zu tragen, dass Menschen gläubig werden, und zwar unkonventionell, ungezwungen, weißt du, so leger. Die Gabe manifestiert sich im Verkündigungsdienst, Straßenarbeit, offene Abende, Ausländerarbeit, Geschäftsleute, dass man bestimmte Gruppen erreicht. Tipps zum Trainieren. Am besten ist, du gehst mit einem Evangelisten mal auf eine Evangelisationsreise. Ich habe immer wieder, wenn ich so Reisen gemacht habe, immer Leute mitgenommen, wie man das macht. Die haben dann ihren Urlaub zum Teil geopfert und na, man hat dabei was gelernt. Man muss niemanden kopieren. Jeder Evangelist sollte ein Original bleiben. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Wir erreichen die Menschen nur durch unsere Identität, indem wir original bleiben und dann Menschen dienen, so wie wir veranlagt sind. Das, was mir geholfen hat, hilft auch dem anderen. Dann die Gabe des Helfens. Befähigt die Christen, ihre eigene Begabung in den Dienst anderer zu stellen, um diesen zu ermöglichen, ihre Gaben wirksamer zu machen. Geschwister, das ist nicht nur, dass du ein Stückchen Brot jemandem drüber reichst, sondern du hilfst jemand die Gabe zu entwickeln. Das ist die Gabe des Helfens. Oder du hilfst jemand, dass er besser Gott dient. Also die meisten Leute denken, das ist nur Futterungssuppen, Küchendienst. Nein, das ist das nicht, diese Gabe. Es ist im Gegenteil, es ist den Gläubigen zu helfen, in ihrem geistlichen Leben sie aufzubauen, dass sie noch besser Gott dienen. Die Gabe des Helfens. Möglichkeiten ist, dass man jemand entlastet, unterstützt, jemand hilft, Arbeiten abnimmt, Sekretärsarbeit, Übersetzungsarbeiten, Hausmeisterarbeiten etc. Eine Gefahr ist, dass manche Leute ein Helfersyndrom haben. Und das ist krankhaft. Die kriegen mit der Zeit, also wenn sie helfen, also so ein Helfersyndrom. Ich mache das schon, ich mache das schon. Und dann ein Problem ist, die überlasten sich dabei. Dieses Helfersyndrom. Es gibt also diese Art und so weiter. Und die diese Gabe haben, also die entdecken dann, weißt du hast jemandem geholfen. Kannst du das jetzt für mich auch machen? Oder kannst du mir auch den, zum Beispiel für meine Arbeiten, ich habe Leute, die in Französisch übersetzen, die in Englisch übersetzen, die in Spanisch übersetzen, die in Rumänisch übersetzen, in Russisch übersetzen und so weiter. Kannst du mir jemanden nennen, für dich, du hast doch so gutes Englisch und oder was weiß ich, oder Französisch. Kannst du mir, weißt du, ich könnte die Leute vermitteln und die hätten Tag und Nacht Arbeit. Aber das überlastet dann die Leute. Oder kannst du mir das nennen und so weiter, wer das macht? Also niemand darf sich im Reich Gottes überarbeiten, das ist also Gottes Wille, Gottes Plan. Niemand darf überfordert werden, Überforderung ist nicht vom Heiligen Geist. Tipps zum Trainieren, frag, wo kannst du deine Gabe einsetzen, wo kannst du helfen, wo kannst du mal so irgendetwas tun, wo du dich einbringen kannst. Gabe der Leitung befähigt die Christen, Ziele für die Gemeinde zu setzen, Reich Gottes meine ich, wenn ich Gemeinde meine, meine ich immer Reich Gottes, und so zu vermitteln, dass freiwillige Mitarbeiter diese Ziele mit erreichen. Also man muss nicht alles machen, sondern den Leuten zeigen, dass sie das anfangen selber zu machen. Helfen, sich selbst zu entdecken. Anleiten und dann läuft es. Und es ist erstaunlich, dass fast 70% der Christen diese Gabe der Leitung haben. 70%, drei Viertel der Christenheit. Und aber die wollen immer gefüttert werden, immer geleitet werden, immer angeleitet werden. Du sollst eigentlich andere anleiten. Vorbild. Wir sollen ja Vorbilder sein. Geht schon in diese Richtung, Vorbilder. Ist nicht nur für Pastoren, aber auch da fängt es vielleicht an. Bereichsleiter, Gottesdienstleitung und so weiter. Es ist eine ganz große Gefahr, dass man, wenn man eine Leitungsaufgabe hat, dass man einsam ist. Und da haben manche Leute Schwierigkeiten, auch abzugeben und sie sagen, mach du das Stückchen weiter. Delegieren wäre das also ein Bereich. Dann die Gabe des Missionars und das ist eine Sache für fremde Kulturen, Auslandsdienst, Evangelist ist Inlandsdienst und Missionar ist Auslandsdienst. Und wenn Leute sagen, ich möchte aufs Missionsfeld gehen, ich sage, Leute, bleib zu Hause. Du hast nichts draußen in Afrika zu suchen. Wir haben Afrika hier. In Berlin gibt es etwa 180 Nationalitäten mit mehr als 5000 Einwohnern. In Berlin. Türken schon. Hier gibt es mehr Türken wie in Istanbul. Oder bald so viel. Und so weiter. Also du musst nicht in die Türkei gehen. In manchen Ländern wirst du gelyncht, wenn du dort als Missionar ankommst. Und hier hast du deine Mission vor der Haustür. Gehe zu den Chinesen. Wir haben über 280 Chinesen Restaurants hier. Und die sind meistens von Chinesen oder Thailänder betreut und so. Dann geh dort hin und fang an, die Chinesen zu missionieren. Und die gehen dann wieder nach Hause. Und wir haben ihre Angehörige zu Hause. Und die erzählen, ich bin jetzt gläubig geworden. Stellt euch mal vor. Und in China wirst du eingesperrt. Und dergleichen. Also wir haben hier Missionsfeld vor der Haustür und wir sollten die Unerreichten erreichen. Das ist also, was die Bibel uns zeigt, die Unerreichten. In Berlin gibt es also genug unerreichte Nationalitäten, also fremde Kulturen, Afrikaner, Asiaten, Südamerikaner. Also entdecke deine Gabe und bevor du rausgehst, geh zu denen hin. Wenn du mit denen zurechtkommst, dann wirst du auch natürlich Türen offen finden, in, was weiß ich, Malaysia von mir aus, dort darfst du nicht missionieren, du darfst nicht einmal Gott als Allah bezeichnen, weil den Christen ist jetzt verboten, Gott als Allah zu bezeichnen. Aber hier darfst du das mit den Leuten reden. Und wenn du hier gelernt hast, ihre Sprache, ihre Kultur, so ein bisschen geschnuppert hast und sagst, Mensch, mir liegen die Thailänder, mir liegen die Araber, ich komme mit den Arabern so gut zurecht, und so weiter. Und bevor du das machst, bevor du als Missionar gehst, musst du dich zuerst mal gut informieren. Die Tragödie der ganzen amerikanischen Missionare ist, die lernen keine Fremdsprache. Die gehen hin, die glauben, die ganze Welt spricht Englisch. Und dann stehen sie da und dann kommen sie mit ihrer amerikanischen Kultur. und so weiter, und die haben nur T-Shirts oder kurze Hosen und so weiter, oder ganz am Anfang die Wilden und dergleichen, und da kommen sie mit Anzug in Afrika bei 40 Grad und Zweireiher und der Weste, und das ist verrückt. Bitte? Ja, die Afrikaner, ich meine, in Afrika, die springen rum. Die springen so rum, das ist ja ihre Kultur. Aber das ist für die Sünde. Ich weiß ja, wir haben Mission, also jemand kam zu uns auf der Bibelschule aus dem Bibelbelt, aus Amerika, Mittelamerika. Unsere Jungs haben T-Shirts oder also nur Unterhemd. Sünde! Und hat weggeguckt. Zieh schnell dein Hemd an. Verstehst du, schon so verkorkst und verbohrt. Also, die Kultur ist so wichtig, dass man die Kultur studiert, sich mit der Kultur auseinandersetzt, die Sprache lernt. Zum Beispiel, wenn du in ein arabisches Land gehst, dass du den Koran wenigstens wissen kennst und weißt, was da drin steht. Und du kannst es, denn vom Koran her, kannst du beweisen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ich habe hier 3 Jahre Bibel- und Koranlesung gehabt. Übersetzt in Arabisch, in Türkisch, hat jemand gemacht hier aus der Gemeinde. Telefonkurzprediger, habe ich Passage aus dem Koran gelesen, Passage aus dem Neuen Testament, die gleiche, was alles identisch ist. Es gibt 52 Passagen, wo praktisch gleich ist Jesus und, also Bibel und Koran, und dann den Angeboten, bis der Imam verboten hat. Das wäre also Verzerrung, aber ich habe Annoncen aufgegeben in türkische Zeitung und so weiter, und wir haben bis zu 50 Anrufe am Tag gehabt. Also du kannst hier missionieren unter Arabern oder Türken, wenn man das gut macht. Aber wir haben auch zeitlang Gutes gemacht. Ich habe immer vorgeschrieben die Predigt, und er hat das übersetzt und vorgelesen, und das lief. Man kann also missionieren. Die Gabe des Dienens befähigt die Christen zu erkennen, wo etwas erledigt werden muss, und sich selbst zur Mitarbeit sich einbringt und zur Verfügung stellt. Vor allem ganz besonders handwerkliche Arbeiten, wo man anpacken kann. Also die Gabe des Helfens, Hand in Hand einfach, und die Gabe des Dienens und des Helfens geht hier Hand in Hand. Gästebetreuung, bei Kochen wäre hier eine Sache, wo man sich einbringen könnte. Raumpflege, Abholdienst, Kassetten- oder Computerdienst oder verschiedene Aufgaben. Man soll ganz klein anfangen. Was wir ja zurzeit machen hier, ist, dass wir die alten Kassetten von Arno dazumal auf CDs überspielen und dann ins Internet setzen. Die Predigten waren nicht schlecht, die waren gut, und manchmal ist man erstaunt, was damals gut war und wo Leute gesegnet wurden. Die Kassetten, die damals gut liefen und gut verkauft sind, die überspielt man jetzt und bietet man den Leuten an. Und das wäre so eine Aufgabe, wo man schon in kleinen Stückchen anfängt. Du hast Computer zu Hause, du kannst es einspielen, hörst gleichzeitig die Predigt mit, wächst eigentlich mit dabei in die Arbeit. Also hinein in diese Arbeit. Und du musst selber rausfinden, was eignet sich für mich und was nicht. Und wäre nicht ungeduldig, wenn du plötzlich erkennst, und das ist bei diesem Kampf, da ist eine Arbeit, da muss was getan werden, wenn du nicht sofort angenommen wirst. Das gehört sich dazu. Man muss zuerst mal eine Notwendigkeit sehen, auch von der Gemeindeleitung. Vielleicht sehen die Leute noch nicht. Vielleicht musst du zuerst noch beten, Herr, zeige ihnen auch, dass sie sehen, die Not, was jetzt getan werden muss. Und so lange bohren, bis dieses Brett angebracht ist. Okay. Die Gabe des Hirtendienstes, das ist also langfristige Verantwortung für das Wohl einer Gruppe. Es könnte zum Beispiel ein Hauskreis sein oder eine Gebetszelle sein, dass du vielleicht mit 3, 4 Leuten anfängst, irgendwo zu beten für eine bestimmte Sache. Du siehst eine Not in der Gemeinde, bevor du kritisierst, fang an zu beten. Fang an zu beten für diese Not, und dann bete dir zu dritt. Und Jesus sagt, wo 2 oder 3 eins werden, was sie bitten, das will ich tun. Und da fängt es schon an. Und das ist auch wieder das Erstaunliche, was ich hier habe. Ich habe manches aus bestimmten Forschungsaufgaben oder Institute genommen. Wir haben mal in Heilbronn, unserer Gemeinde, mal von einem Institut untersuchen lassen, Gemeindewachstumsinstitut, und wir haben festgestellt, etwa 15% unserer Gemeindeleute sind Evangelisten. Und dann die haben gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie bist du Christ geworden? Durch wen bist du Christ geworden? Durch Schwester sowieso. Und immer wieder Schwester sowieso. Und das war eine Friseuse, die war ganz schlimm, während sie Kopf massiert hat und so weiter. Und dann, weißt du, die Friseuse sind die besten Seelsorger. Da plappern die Leute und erzählen und so weiter. Da kennt man schon und so weiter. Und die hat den Heiland, die meisten Leute zum Heiland gebracht. Natürlich hat sie eine große Blödheit gemacht, als sie sich bekehrt hat. Sie war noch Faschingsprinzessin. Ihr Mann war Karnevalpräsident war er. Also für Karneval war er zuständig in Heilbronn. Also weil er in der Innung war, etc. und so weiter. Und sie, natürlich ist sie ausgestiegen, weil sie das nicht alles so mitmachen konnte. Jetzt will sie missionieren. Dann mietet sich eine Stadthalle, muss vorstellen. Eine Stadthalle, sie will also ihr Zeugnis geben, wie sie zu Jesus gekommen ist. Und plötzlich kriegt sie kalte Füße. Halle mit 600 Sitzplätzen hat sie, liebe Frau, gemietet. So ist es aus ihrer eigenen Initiative. Es war ein Flop. Es waren vielleicht 12 Leute, wo da kamen. Und sie hat ihr Zeugnis erzählt. Und ihr Mieter, das hat sie selber bezahlt. Und so weiter. Aber weißt du, sie hat ein Herz gehabt. Sie hat ihre ganze Familie zu Jesus gebracht. Sie, und ständig, wenn die Leute kamen, durch wen bist du gekommen? Durch die Traudel. Durch die Traudel. Immer durch die Traudel. Und wir haben auch hier in der Gemeinde, wenn wir genau angucken, wenn ich die Gemeinde analysieren würde und untersuchen würde, auch, wir haben auch etwa 10 bis 15 oder 20% diese Gabe und diese Gabe und diese Gabe. So sind wir nicht unbegabt. Also, die Gaben sind da. Wenn ich dann denke, unser Gertrud, wie viele Leute hat die schon hierher gebracht? Und ich denke beim Billy, also gerade diese Heilungsgottesdienste, und wir nutzen manchmal solche besondere Veranstaltungen, um Leute zu erreichen, das ist eine Möglichkeit, schon allein von ihrem Beruf wegen hier, dann geht dorthin. Und ich werde nie vergessen, dann ist ein Arzt hier im Gottesdienst während Billy, und da wird ein Klumpfuß geheilt. Der sagt, ich bin. Also was ich hier gesehen habe, ich bin. Ich bin, und am nächsten Tag bringt er 6 Leute aus seiner Praxis. Ich bin. Ich bin. Weißt du, die Leute müssen sehen und erleben und spüren, und dann bringen dieselbe Leute, und einige sind davon noch geblieben, von diesem, wo der da gesponnen hat. Ich bin. Okay. Die Gabe der Ehelosigkeit. Viele Leute sind geschieden oder alleinstehend oder haben auch keine Lust zu heiraten. Aus welchen Gründen, und finden auch niemand passendes. Ehelosigkeit. Weißt du, wir können hin und her denken. Apostel Paulus hätte nie seine Arbeit tun können, wenn er verheiratet gewesen wäre. Ich bin überzeugt, Paulus war verheiratet. Erstens mal, er war ein Rabbi. Er war im Hohen Rat. Im Hohen Rat musste jeder verheiratet sein. Das war eine Vorschrift. Also wir wissen aus den Überlieferungen, also nicht aus der Bibel, sondern auch vom Josephus Flavius und auch vom Talmud, ein Mitglied des Synod, des Hohen Rates, musste verheiratet sein. Also Paulus war ein Mitglied, bei der Steinigung des Stephanus ist er dabei, und als gibt den Anstoß und Anlass, steinigt ihn. Er ist des Todes schuldig, ich habe es erkannt. So, er war Mitglied des Hohen Rates, und da sagt er auch, dass er ein Pharisäer von den Pharisäern war, also das gehört schon dabei, damit er nicht Anfechtungen und Versuchungen hat in Sexualität. Er muss verheiratet gewesen sein, wahrscheinlich Witwe geworden, oder dass er so extrem war, dass seine Frau abgehauen ist, nachdem er sich bekehrt hat. Also es gibt verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ist es auch erstaunlich, dass er sehr genau und sehr exakt über die Ehe schreibt. Er kennt sich über die Ehe aus, als wenn er was zu bereuen hätte, also wenn du die ganze so Ehetafel liest und so weiter. Also es ist okay. Aber der hat es hingenommen und sagt, ich könnte auch eine Frau mitnehmen, sagt er. Aber ich tue das nicht jetzt um des Evangeliums willen, das ist besser für mich. Und stell dir mal vor, wenn du so einen Kauz da hast wie den Paulus, verstehst du, der ständig Verfolgung erleidet, ständig die Stadt als Flüchtling verlassen kannst nicht, oder? Er hat seine Frau zu Hause sitzen lassen, wahrscheinlich, aber das hat er nicht getan. Aber wir wissen, Petrus war verheiratet, Paulus hat die Ehelosigkeit hier praktiziert, in welcher Form auch immer. Ich möchte nicht, also, dass wir hier als dieses katholische Zölibat betrachten, weißt du, das ist Zwang. Du kannst also nur Priester werden, wenn du auf die Ehe verzichtet. Weißt du, man sollte beide Möglichkeiten offen haben, und lieber du verzichtest auf diesen Dienst als Priester in der Kirche und bleibst ledig, und weißt du, musst selber rausfinden, was liegt mir. Und manche Leute heiraten nur, um verheiratet zu sein, und die wissen nicht, was sie für Blödheit machen. Man sollte sich überlegen und so weiter, bevor man diese Sache tritt. Und manche Dienste kannst du nur als Alleinstehender ausführen, zum Beispiel Reiseevangelist oder wenn du ständig unterwegs bist. In Amerika haben die Gemeindeleiter eine Auflage bekommen, dass sie ständig ihre Frau mitnehmen. Das kostet wieder Spesen. Also die dürfen so und so viele Wochen also allein reisen, aber den Rest müssen sie immer ihre Partnerin mitnehmen, damit sie nicht in sexuelle Versuchung kommen. Denn gerade im Dienst, hier im Leitungsdienst etc., drei große Probleme, das ist Geld, Macht und Sex. Sind diese großen Probleme und dies muss man im Griff kriegen. Und wenn du nicht verheiratet bist, kannst du da schon ganz schöne Probleme bekommen. Wir haben hier jemanden gehabt, der uns mal als Pastor besucht hat, wohnte in der Innenstadt im Hotel, und er sagt, du glaubst gar nicht, wie viele Damen mich auf der Straße angesprochen haben. Aber die wollten ganz was anderes. Das waren Prostituierte. Verstehst du, wenn du in einer Großstadt arbeitest und gehst abends spazieren und du siehst also dich im Hotel, da passiert so vieles. Okay, dann die Gabe des Lehrens. Ist es so wichtig, dass Christen gesund sind, ausgewogen, ausbalanciert? Und dazu ist die Gabe des Lehrens. Lehren ist einfach vom Wort Gottes rüberbringen, was sagt die Heilige Schrift dazu? Und da die Bereiche sind Bibelstunden, Kinderarbeit, Hauskreisarbeit. Und nach Jakobus 3, Vers 1, lieber Lehrer, du bekommst ein härteres Urteil, als wenn du kein Lehrer wirst. Du weißt es. Und von dir wird mehr verlangt, wenn du das weißt und nicht tust. Schau die Pharisäer an, sagt der Herr. Sie sind also, sie wissen alles, aber sie tun nichts. Wie kann ich diese Gabe trainieren? Immer so die Lösung versuche ich wenigstens menschlich. Viel lesen, viel studieren, sich fortbilden, sich viel informieren. Und immer ein Leben lang lernender zu bleiben. Man tut es, wir haben so schöne Namen, es kommt aus dem Griechischen und heißt der Schüler oder der Lernende. So und so, ich muss ständig lernen. Das sagt schon mein Name. Und Zeit also zum Vorbereitung. Weißt du, von nichts kommt nichts. Spurgeon schreibt in seine Anweisungen und Ratschläge für Prediger, ein Prediger braucht etwa, wenn er also eine gute Predigt halten sollte, etwa 38 Stunden Vorbereitung. Das brauchst du. Du musst lesen, forschen, suchen, wachsen, selber dich fortbilden. Dann kommen diese übernatürlichen Gaben, da möchten wir natürlich alle davon was haben. Aber wenn die natürlichen Gaben da sind, kommen übernatürliche Gaben. Wenn wir nicht mehr mit den natürlichen Gaben weiterkommen, setzen die übernatürlichen Gaben ein. Ui, ich sehe jetzt die Zeit. Jetzt muss ich ganz schnell. Jetzt ist es schon länger, als ich sollte. Diese übernatürlichen Gaben, Glaube, Gebet, Leidenschaft, Gabe der Geisterunterscheidung, Prophetie, Zungenreden, Gabe der Befreiung, der Heilung und der Wundertaten. Also liest man mal dieses alles so durch. Tipps zum Trainieren, also bei der Befreiung. Es ist so wichtig, die Gabe der Befreiung befähigt Christen, durch das gebietende Wort von dämonischen Bindungen frei zu werden. Aber ich warne euch, wer sich viel mit dem Teufel beschäftigt, den kriegt der Teufel auch. Irgendwo hat er schwachen Moment oder schwache Situation. Wir haben also bei Stentons das miterlebt, in aller Liebe, das sage ich euch einfach weiter. Stentons haben sich so engagiert für Befreiungsdienst und jetzt ist ihre Ehe kaputt gegangen. In aller Liebe, verstehst du? Die Kim hat sich scheiden lassen, der James akzeptiert es nicht, aber also natürlich, man hat einen frommen Vorwand genommen, ich muss meine Mutter pflegen in Kalifornien. Aber weißt du, wenn man sich viel mit Dämonen beschäftigt und wenn du nicht wach bist und stark bist, kriegt der Teufel dich auch. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir nicht nur einseitig werden, nur noch Befreiung. Weißt du, dass das so ein Steckenpferd für uns wird, das als Hobby. Befreiung, Befreiung, Befreiung. Weißt du, wir sollten auch dann sagen, jetzt möchte ich mal halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre nichts mehr von Befreiung hören. Das möchte ich in einen anderen Dienst machen. Ganz arg wichtig, Leute, das ist so wichtig, dieses, gerade für Christen, die sich in bestimmten Bereichen so sich spezialisieren. Weißt du, der Experte sieht nur noch seine Sache. Das sind Fachidioten. Und wir müssen uns hüten, geistlich Fachidioten zu werden. Gabe der Geisterunterscheidung befähigt die Christen, bestimmtes Verhalten zu beurteilen. Und du siehst, dieses Beurteilen geschieht erst, nachdem es passiert ist. War es von Gott, war es nicht von Gott? War es christlich, war es nicht christlich? Oder biblisch? Und wo kommt es her? Kommt es aus der Gotteswelt oder Satanswelt? Dann gehe ich noch ganz schnell rüber. Gabe des Glaubens. Und ich meine, glauben müssen wir alle. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber es gibt Glauben, wo man wirklich Berge versetzen kann nach Matthäus 17 und so weiter, wo Leute sagen, ich glaube, wir werden das hochbauen, wir werden das hochziehen, wir werden das machen. Und ich habe eine Vision, ich habe eine Schau und das ist Glaube. Nicht alle haben das und man muss es bekennen. Weißt du, was habe ich? Und für mich persönlich in Heilbronn in der Gemeinde habe ich den Leuten gesagt, ob ich das hier gesagt habe, weiß ich nicht, habe ich gesagt, Leute, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe die Schau. Ich habe die Vision. Weißt du, was mir fehlt? Das Detail, diese Kleinarbeit. Also, wie kann man, weißt du, ich habe einen Bruder gehabt, der war Briefträger, der hat sogar die Platten geölt, hat immer Ölflasche. Wie kann man so in so Detail? Aber ich habe solche Leute gebraucht, die so in Detail arbeiten, so Kleinarbeit sind und so weiter, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen und verfolgen können. Also die Gabe des Glaubens, jemand weiß es, nicht alle können es wissen, aber jemand weiß es und glaubt. Leg dir ein Buch zu für Gebetserhörungen. Jeder Christ kann die Gabe des Glaubens bekommen und entwickeln. Leg dir so ein Buch zu, schreib es auf. Also ich schreibe mir grundsätzlich alles auf. Wenn ich nach Hause komme abends, mache ich so meine Notizen noch, ob es jetzt Handnotizen sind oder wie auch immer. Natürlich, bei den Handnotizen gab es früher Zettelwirtschaft. Aber ich schreibe mir alles auf, denn ich weiß dann, irgendwann guckst du, stolperst drüber und denkst, guck mal, da war Gott so gut und da war Gott so gut und da hat Gott dein Gebet erhört. Zuerst mal, ich schreibe meine Gebetsanliegen, was mich beschäftigt. Und dann, auf der anderen Seite, ist es schon erhört worden. Ich bete darum, ich arbeite darum. Und dann schaue ich, nach einem Jahr führe ich Bilanz. Ist es passiert, ist es nicht passiert? Wir haben ja hier schon mal eine Kiste gehabt. Also schreib dein Gebetsanliegen auf. Und nach einem Jahr haben wir die Kiste geöffnet. Und dann war es erstaunlich, was erhört und was nicht erhört worden ist und was passiert und was nicht passiert ist nach einem Jahr. Also schreib mal das Ding auf. Dann prüfe dich, wie bist du dadurch im Glauben gewachsen? Lerne auch mit Kritik umzugehen. Weißt du, du kannst die Vision haben, aber jemand anders sieht es auch. Und hüte dich vor Übertreibungen. Gabe der Heilung. Das sind Menschen, die Gottes Werkzeuge sind und vor allem, die dann für Menschen beten, wo medizinische Hilfe nicht mehr greift. Aufgabe für Segnungsleute, die im Segnungsdienst stehen, Gebetsdienst und dergleichen. Und da ist auch eine Sache bei der Gabe der Heilung. Wenn die Heilung ausbleibt, ist nicht ein Zeichen des Glaubens. Oder dass du zu wenig Glauben hast, wenn die Heilung mal ausbleibt. Vielleicht, weißt du, du glaubst, aber glaubt die Person auch. Und du kannst nicht in die Person reinkriechen. Glaubt die Person, glaubt die nicht. Vielleicht ist noch eine Sünde in dieser Person. Und was noch nicht bereinigt ist, vielleicht muss Seelsorge hier greifen statt Heilung. Und ich habe festgestellt, viele Probleme werden geheilt, wenn innere Heilung stattfindet. Bevor äußere Heilung findet. Und deshalb ist es kein Zeichen, wenn Gott manchmal ein Gebet nicht erhört, dass du kannst den Glauben haben, aber es passiert nichts, weil da noch irgendwas anderes vorneweg geschaltet ist. Und dann bei der Gabe der Heilung ist auch noch ganz was Wichtiges, die Ablehnung von Ärzte und Medizin. Das ist grundverkehrt. Grundverkehrt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Dann die Gabe der Auslegung. Wir haben diese Tage auch hier gehabt, in einem der letzten Seminare wurde gesagt, dass wenn Zungenrede in unserem Gottesdienst passiert, sollten Christen beten, dass es auch Auslegung kommt. Und irgendjemand hat die Auslegung, sollte die Auslegung haben. Denn der Heilige Geist will was sagen. Verstehst du, was kann ich dafür, wenn ich sage, könnt ihr was damit anfangen? Nix, gar nichts. Er sagt, Mensch, das ist ein blöder Kerl da vorne. Wir brauchen Auslegung. Was bedeutet das? Was hat der Heilige Geist gesagt? Und irgendjemand hat vielleicht die Auslegung gerade diesbezüglich. Was das heißt. Deshalb, Geschwister, ist so wichtig, wenn wir alle in Zungen sprachen, das ist Gebetssprachen. Aber wenn der Heilige Geist jemand, und es passiert immer wieder, passiert in unseren Gottesdiensten auch hier, passiert, dass irgendjemand stark der anderen abhängt und in Sprachen redet. Und das war eine Zungensprache. Und jetzt sollte jemand nicht nur einfach gleich wieder weiter einen Chorus anstimmen und weiter singen oder was weiß ich, sondern jetzt hören, was sagt der Geist der Gemeinde. Und dann kann es sein, dass vielleicht hinten jemand anders spürt, Mensch, das hat der Heilige Geist gesagt. Und dann bringst du das. Und bei uns in der Gemeinde ist es dann wichtig, dass dann jemand nach vorne kommt, das Mikrofon, warum? Damit auch die anderen hören und Amen dazu sagen kann. Und dann bei der Sache hier, bei der Auslegung ist, und dann prüfst du. Bei der Prophetie ist es so, nicht derjenige, wo es spricht, muss die Sache prüfen. Und auch nicht der, wo es auslegt. Der, wo es hört, muss prüfen. Lass zwei oder drei Weissagen und lass die anderen richten. Die anderen, du musst richten. Kann ich das annehmen oder nicht? Und vielleicht ist es nicht für mich, aber es ist vielleicht für den da hinten. Und so weiter. Du musst also dann, wenn es nicht für dich ist, dann ist es für jemand anders. Deshalb heißt es, prüfet. Und ich muss nicht als, weißt du, das sind manchmal verrückte Leute, Christen, so ein Pfingster vor allem, Charismatiker, die nehmen alles als bare Münze, der heilige Münze. Der Heilige Geist hat gesagt, der hat es gesagt, aber hat er das dir ganz persönlich gesagt? Weißt du, es gibt dann ganz persönliche Botschaften, die du dann persönlich hast, und das weißt du, das muss dir niemand sagen, das war für dich. Okay, ganz schnell, Gabe der Wundertaten, Naturgesetze durchbrechen, passiert nicht so oft, aber manchmal, wenn es Benzintank leer ist oder Nebel da ist und nicht mehr durchguckst, dann brauchst du es. Gabe der Prophetie, Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt und dergleichen. Dann, diese Gabe ist ganz arg wichtig bei Evangelisation. Du sagst ja, wie bitte? Doch, dass man den Leuten wirklich sagt, das und das ist los. Ich habe das also schon so oft erlebt. Also diese Gaben, das ist auch in meinem Dienst, das erlebe ich auch manchmal praktisch. Da bete ich mit jemandem und während ich so bete, bringe ich in Worten Gebete, kleide ich manchmal in Worten, muss nicht unbedingt sagen, so spricht der Herr, aber dann bete ich und das ist genau das Problem und die Leute fangen an zu weinen, die sind berührt, von Gott betroffen. Weißt du, man dient den Menschen. Man sagt auf die, kommt auf die Nöte zu und sehr viel Heilung und Befreiung geschieht, während man diese Gaben einfach so fließen, laufen lässt, arbeiten lässt. Da ist die Gabe der Weisheit mit eingeschlossen. Dann im Seelsorgedienst, ich persönlich erlebe immer wieder, ich komme manchmal mit der ganzen Theorie der Seelsorge, was man so lernt, Land auf, Land ab, egal welcher Schule, und welche auch Psychologieschule ist, da kannst du alles vergessen. Das Beste ist, wenn der Heilige Geist uns in der Seelsorge leitet. Und dann eigentlich komme ich nach 5 Sätzen, wenn ich richtig arbeite, komme ich nach 5 Sätzen auf den Punkt, der eigentlich dran ist. Frag, wie heißt du, was machst du, wo kommst du her? Und dann vielleicht, was empfindest du, was ist dein Problem? Und dann kommen wir auf das Thema zu sprechen. Und das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Gabe der Prophetie, dann gibt es noch eine Gabe, ich habe mir überlegt, diese 2 Gaben, die Gabe des Gebets, ist das eine Gabe oder ist es keine Gabe? Es ist eine Gabe, manchmal denke ich, so Fürbitte-Gebet, dass du über lange Zeit beten kannst. Das liegt vielleicht dem einen nicht, so lange Zeit zu beten, so Fürbitte. Mit wirkliches Wort, Vater der, oder hier so Wunderwirker, großer Mann Gottes, Apostel des Glaubens, wird er sogar genannt, der hat sich mit Leuten so eingesteigt, du hast ein Problem. Die Leute kamen zu ihm und dann hat er gesagt, ich nehme dein Problem und ich gehe jetzt mit diesem Problem in meine Gebetskammer. Und dann manchmal tagelang sich eingeschlossen und für dieses Problem gebetet. Und er hat sogar selbst als Fürbitter, wenn du diesen Dienst der Fürbitte richtig machst, sogar die Krankheit bekommen, das Problem bekommen, also mit sich selber oder geistige Anfechtung, wie der das hat und so weiter. Und erst als er merkte, jetzt ist der Schmerz weg oder diese Bedrückung weg, dann hat er gesagt, hör mal, dein Problem ist erhört, geh hin und bist geheilt. Und die waren geheilt. Aber manchmal hat er Tage und Wochen lang dieses Problem mitnehmen müssen in seinen Gebetsdienst. So, das ist der Dienst des Gebets. Da brauchst du sehr viel Zeit. Da kannst du dich auf den Einzelnen immer so fixieren, also Fürbitter. Dann die Gabe der Leidenschaft oder Leidensbereitschaft. Eigentlich sollten wir alle Märtyrer für Christus sein. Und müssen uns bereit machen, aber besonders hier, wenn Missionsarbeit ist. Und eine Gefahr ist, hör auf, mit einem Märtyrerkomplex zu laufen. Verstehst du, dass du denkst, also die verfolgen mich, die sind alle hinter mir her, der Teufel hasst mich, die Welt hasst mich, alle hassen mich. Das ist so ein Märtyrerkomplex. Und diejenigen, die hier diese Gabe der Leidensbereitschaft haben, die haben keine Angst zu leiden. Wenn du Angst hast zu leiden, du wirst nie diese Gabe bekommen. Verstehst du? Und derjenige, der diese Gabe bekommt, der hat die Fähigkeit, der hat die Kraft, das durchzustehen und der wird es durchstehen. Und nicht alle sind als Märtyrer bestimmt. Nicht alle. Aber diese Märtyrer haben eine ganz besondere Gabe, sogar ein eigenes Siegel im Himmel, die Seelen unter dem Altar in der Offenbarung. Dann die Gabe des Zungenredens. Das ist eigentlich als letztes hier, habe ich sogar die Nummer vergessen, Nummer 30. Es ist aber die letzte Gabe, fähigt zuerst einmal deine Gebetssprache, belebt deine Gebetssprache, aber auch gleichzeitig, wenn du bestimmte Dienste tust. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, tut mir leid, Gott möge verzeihen, die ist schon im Himmel inzwischen, unsere Schwester Käthe in Stuttgart. Die war verliebt in einem Türken und das hat irgendwie nicht geklappt, sie heiratet mit diesem Türken, aber der hat ein Herz für die Ausländer bekommen und hat betrieb bei uns in der Gemeinde Ausländermission. Dann hat sie sogar so ein Buch gehabt, du Türkisch, und gleich geguckt, ein Traktat für Türkisch und so weiter gehabt, oder du Griechisch, du Serbisch, und so hat sie missioniert. Und eine ganz liebe Schwester, aber diese liebe Schwester hat eine Gabe gehabt. Die fing an, während sie mit Leuten redete, in ihrer Sprache mit den Leuten auf der Straße zu sprechen. Nicht immer, aber wenn sie da nicht mehr weiter wusste, da fing sie an und sucht's und so weiter und dann sagt sie Dinge und die Leute sind zum Glauben gekommen. Und ihr Wunsch war, Gott zu dienen bis zuletzt. Und während sie einem Türken ein Traktat reicht, auf den Stuttgart, auf dem Platz, kriegst du einen Herzinfarkt, ist tot. Auf der Straße, auf dem Arbeitsplatz für den Herrn Jesus. Und er hat wirklich ihr Herz auf dem richtigen Fleck gehabt. Aber diese Gabe der Zungen, weißt du, dass wir dienen? Ich habe eine andere Schwester in München kennengelernt. Weißt du, die sitzt da im Taxifahrer, der Taxifahrer ist ein Ausländer, die will was vom Heiland erzählen und der versteht nichts. Der sagt, wo wollen Sie hin? Und mehr nicht. Und dann fängt sie an, einfach in Sprachen zu beten. Sagen, was haben Sie gesagt? Das ist meine Geschichte. Verstehst du? Und plötzlich, die fangen an zu diskutieren. Wir waren in Messina, in Italien. Mir ist auch etwas Komisches passiert. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe meinen Dolmetscher, also von Deutsch in Italienisch. Und plötzlich fange ich in Italienisch zu predigen und der übersetzt in Deutsch. Aber da war eine Salbung im Saal. Jugendgottesdienst. Es war so eine Salbung, also das war plötzlich, ich habe nie Italienisch gelernt, bisschen Lateinisch vielleicht, aber das ist auch alles. Aber plötzlich spreche ich in Italienisch und eine ganze Weile und dann sage ich, Bruder, was ist da los? Nach einer Weile vom Gottesdienst. So, und ich habe also diese Sprache, das war das für mich so eine Bestätigung, weißt du, ob Dolmetscher oder nicht Dolmetscher, das funktioniert. Tommy Hicks, ein amerikanischer Evangelist, Gabe des Zungensprechens, er war in Moskau eingeladen, in der Baptistengemeinde zu predigen. Damals gab es nur die Baptistengemeinde, wo man predigen konnte, frei predigen konnte als Ausländer. Und dann wurde eingeladen und hat die Regierung eine Dolmetscherin gestellt, die soll ihn übersetzen. Er ist Amerikaner, einfältiger Bruder. Gott benutzt manchmal einfältige Menschen. Und während er predigt, sagt sie, also so ein Blödsinn übersetze ich nicht und geht weg. Und er steht da und fängt an zu beten. Betet er 20 Minuten in Sprachen und predigt perfekt Russisch. Die Dolmetscherin steht auf, gibt ihm eine Ohrfeige vor alle Leute. Du bist ein Spion, du kannst perfekt Russisch und du hast mich nur missbraucht hier. Und er hat kein Russisch gekannt. Sprache, Zungensprache als Gabe. Und wir haben das Gleiche auch erlebt in Stuttgart. Wir haben gesagt, im öffentlichen Gottesdienst wird nicht in Zungen gebetet. Haben wir beschlossen, wenn wir Evangelisation haben, das sind Fremde, die haben keine Ahnung, was das ist. Wir halten uns an 1. Korinther 14, wir werden nicht, aber dann habe ich so einen lieben Bruder gehabt, war alter Bruder, so zwischen 75 und 80, der hat ein Herz auf dem rechten Fleck gehabt, das wusste ich. Was macht unser Bruder? Wir sind in der Einleitung, die Musik war wunderbar gespielt und er fängt an in Sprachen. Habe ich gesagt, Otto, haben wir nicht klar und deutlich, denke ich so mir, dass wir das nicht machen. Aber das macht er. Er hört nicht mehr auf und redet in Sprachen. Und dann rennt eine Frau nach vorne, schmeißt sich auf den Boden und heult und zittert. Der Mann steht daneben. Was ist passiert? Der hat in Neugriechisch gesagt, was bei denen los ist. Da hat niemand Griechisch bei uns im Gottesdienst gekonnt, zu dem Augenblick. Und erzählt, die soll nach vorne gehen, ihr Leben Gott übergeben, Gott wird ihr Leben verändern. Und die sind getauft worden, Familie Nikolaidis, das weiß ich noch wie heute. Die kamen zum Glauben allein durch die Zungensprache. Und dann steht die Frau auf und sagt, ich sehe doch diese dicke Griechen da. Und dann sagt Weible, sprich mit mir Deutsch. Nein, du Griechisch sprechen. Nein, ich kann nicht Griechisch. Ich bin Schwabe. Das werde ich nie vergessen. Zungensprache ist für Ungläubige. Verstehst du? Hier, diese Sache ist für Ungläubige, was ich meine, Zungenreden. Ich evangelisiere in Kiel auf dem Wilhelmsplatz. Zeltmission. Gottesdienst sind Leute von verschiedenen Konfessionen und von überall her. Und dann fängt ein junger Bursche, 17, 18 Jahre, der zittert, ein Hippie, Wuschelkopf, also gar kein so frommer, der zittert und spricht in irgendeine fremde Sprache. Gar nicht aufgepasst. Na gut, es ist öffentlicher Platz. Wir haben extra in der Gemeinde gesagt, aber der gehört gar nicht zur Gemeinde. Der war gar nicht mal von der Gemeinde. Und der babbelt da in Sprachen. Und dann, wir beten. Natürlich hätte ich auch irgendwas sagen können, als jetzt als Prediger. Aber ich habe gedacht, Herr, bringt die Auslegung. Und dann ist eine Schwester, Kindernstundentante, die bringt eine Botschaft, so spricht der Herr, das und das und das. Okay, einfach Leute, das war eine Prophetie, das war Zungensprache hier da drüben und das ist jetzt die Auslegung gewesen hier im Gottesdienst. Das steht in der Bibel so und so und dann habe ich einfach weitergemacht. Bin am Schluss vom Gottesdienst, stehe an der Tür, verabschiedet, dann kommt ein Herr mit einer Hornbrille, sehe ich heute noch, großer, stattlicher Herr und sagt, was hier gespielt wird, ihr verarscht die Leute, so hat er geredet, was hier gespielt wird, der Lümmel da hinten, so hat er gesagt, der hat Lateinisch gesprochen, ich bin Professor hier an der Kieler Universität und lehr Lateinisch und so weiter und das alte Weib hat wortwörtlich übersetzt, das hätte ich auch machen können, sagt er. Verstehst? Und dann stehen seine Schüler schon da, die wollten uns auseinandernehmen, Theologie natürlich, Fachbereich Theologie auch noch mit dazu, auseinandernehmen. Herr Professor, ist es wirklich wahr? Ich kann noch meinen Ohren trauen, sagt er, was hier gespielt wird. Also wollte kritisch. Und was ist passiert? Einige seiner Studenten haben sich bekehrt und sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Einer ganz besonders, der sagt, was muss ich tun? Er sagt, beten und fasten, das ist die einzige Art und Weise, wie du dazu kommst, das zu kriegen, sodass du Lateinisch lernst, besser Lateinisch lernst. Beten und fasten. Und er hat sich bekehrt, Musiker, und hat Gott und dient heute schon irgendwo Gott. Also ein Stück weit habe ich den begleiten können und ersehen können. Das ist die Gabe der Zungensprache. So, das sind jetzt die Gaben. Geschwister, müsst ihr mir verzeihen, ich bin zu spät geworden. Jetzt habe ich eine Frage. Würdet ihr, dass wir diese Tests nächsten Sonntag fertig machen? Wäre das für euch möglich? Ist es zu viel verlangt? Ist es nicht zu viel verlangt? Darf ich mal fragen, wer würde kommen und wer würde mitmachen, wenn es irgendwie ginge? Wir haben ja eingeplant an diesen Gaben, okay. Also ich möchte euch einladen, geht jetzt diese ganzen Listen durch, jetzt weißt du, was diese Gaben sind. Und dann möchte ich bitten, dass du diese Kreuzchen machst, also 4 oder 3 oder 2 oder 1 oder 0, deine Gaben. Und dann werden wir miteinander nur dieses Thema behandeln hier, Gaben. Und werden uns konzentrieren auf diese Gaben. Also ich danke euch für euer Kommen. Tut mir leid, es ist zu spät geworden, aber Gott möge euch segnen.